Ich bin gekommen, prustete Miss Plato, um eure Schränke zu inspizieren. Jetzt prustete auch Irene, die sofort die Lippen zusammenpresste und die Decke eingehender, ernsthafter betrachtete. Miss Plato ballte die Fäuste und entspannte sie wieder, als wollte sie ihre Autorität sammeln. »Wem gehören die?« fragte sie, die Stimme so durchdringend wie eine Kugel, den Finger wie einen Gewehrlauf auf den Tombis auf dem Boden verstreute Kleidung gerichtet. Niemand wollte sich zu den Kleidern bekennen, die auf dem Linoleum lagen. Wir schauten weiterhin in die Ferne. Ein Tombi war es mittlerweile am unbehaglichsten von uns zumute. Sie trat von dem Pullover, auf dem sie gestanden hatte. »So, diese Kleider gehören dir«, sagte die Hausmutter scharf. Ntombi, die schon aufgeregt gewesen war, bevor die Hausmutter hereingekommen war, verlor den Verstand ausreichend, um sich vorzubeugen und den Pullover aufzuheben. Sie stand da, den Pullover im Arm, während im Zimmer Schweigen herrschte, abgesehen vom immer lauter werdenden Atem von uns allen. Was würde passieren? Würde Miss Plato den Pullover konfiszieren? Ntombis Eltern, die ihr nur einen dünnen Taschengeldumschlag zukommen ließen, würden es nicht gut aufnehmen. Konfisziertes Eigentum fand nicht oft den Weg zurück zu seiner ursprünglichen Besitzerin, sondern landete im Second-Hand-Laden oder als Spende bei einer Wohltätigkeitsorganisation oder einer Schule für die Unterprivilegierten in der Sakupwa Township. »Warum? Das verstehe ich nicht. Warum liegen deine Kleider überall auf dem Boden? Sie sollten ordentlich in deinem Schrank sein, aber in deinen Schrank hast du nichts geräumt.« Da Ntombi nicht antworten konnte, entfernte die Drittklässlerin Flusen von ihrem Pullover. Das Schweigen dauerte so lange an, dass die Mutigeren von uns es wagten, kurz zur Hausmutter zu blicken. »Ach so«, rief die Frau als nächstes. »Ach, es ist immer so. Du musst jetzt deine Kleider aufheben. Alle, Ntombi.« Sogar ich traute mich nach dieser ruhigeren Aussage, einen Blick auf sie zu werfen. Miss Plato ragte hoch auf. Ihre Hände hingen entspannt an ihren Seiten. Sie hatte etwas distanziert Tolerantes. In ihrem Gesicht war ein leiser, doch zufriedener Ausdruck der Anerkennung, als wäre eine Angelegenheit von geringer Bedeutung endlich gemäß den Erwartungen gelöst. Aber damals verstanden wir es nicht. Das war das Problem mit Europäern in jenen Tagen. Es war sehr mühsam zu begreifen, was sie dachten. »Du bekommst 2 schwarze Punkte«, entschied die Hausmutter mit dem neuen, zufriedenen Ausdruck, den wir so unergründlich fanden. »Jetzt heb schnell deine Kleider auf, Ntombi.« »Kokokongolo«, das war das Hausaufgabenläuten nach einer halben Stunde wortlosem Aufräumen. Das nächste Läuten beendete die Hausaufgaben und rief uns in den Speisesaal. Wir sahen die 2 kleinen schwarzen Kleckse neben Ntombis Namen, als wir an der Bibliothek vorbei zum Essen gingen. Zufrieden dachte ich, dass meine Klassenkameradin, wenn sie noch 2 bekäme, nicht in die Ehrenliste aufgenommen würde. Ich muss wieder gestehen, dass mich das Leiden meiner Mitbewohnerin nicht bekümmerte. Warum musste sie das tun? »Asikana, warum tut eine Frau sowas?« sagte Ntombi griescremig nach dem Essen und dem Pilgerzug vorbei an der Anschlagtafel. Sie murrte ununterbrochen und wollte, dass wir ihr erklärten, sie wäre schlecht behandelt worden, aber niemand reagierte wirklich.
»Solche Leute«,
Irene seufzte.
»Diese Frau«.
Sie streckte sich auf ihrem Bett und bewegte die Zehen, bevor sie sich auf die Seite rollte und eine Cadbury-Schokolade vom Stuhl neben ihrem Bett nahm, die sie am Morgen am Kiosk gekauft hatte. »Ritsch«, machte das Papier.
»Solche Leute«,
Irene kaute nachdenklich die knusprigen Stückchen. »Wenn sie anfangen, so freundlich zu reden, vielleicht wäre es besser, wenn sie sich uns gegenüber weiter anders verhalten. Wütend.« Niemand hatte etwas dazu zu sagen. Ntombi verbrachte den Rest des Nachmittags mit Schluchzen. »Erinnert euch an Anastasia und ihren Sherry«, sagte Patience. »Ich frage mich, ob sie das noch macht.« Cynthia hatte ein Radio. Sie schaltete es ein. Die Maotella-Queens aus Südafrika sangen und Malatini, der Löwe von Soweto, brüllte. Papa!
Benhilda, die auf ihrer Bettkante saß, klatschte in die Hände. Nach einer Minute stand sie auf und bewegte sich zur Musik. Eine nach der anderen stellten sich Patience, Irene und Cynthia zu ihr. Papa! Klatschten die Hände. Tap, tap! Hüpften die Füße. Klatsch, tap, klatsch, wackel, tap, klatsch, klatsch, drehen. Zuerst der rechte Fuß, dann der andere. Bald wackelte der Kopf. Im Zimmer herrschte nahezu eine Atmosphäre der Freude. Eigentlich war es zu makaber dafür, doch die Mädchen lachten. Ich fragte mich, wie es sein musste, so viel Geld zu haben, dass sich eine Erstklässlerin ein Radio leisten konnte. Nicht einmal Baba Mukuro konnte das. In seinem Haus gab es nur das Radio, mit dem er die Nachrichten und die Stimme Simbabwes aus Maputo hörte. Ntombi weinte weiter, obwohl man es wegen der Musik und des Gelächters und des Tanzens kaum mehr hörte. Ich schlich mich mit meiner Decke und meinen Büchern hinaus. Niemand bemerkte es. Miss Platos Gelassenheit hatte noch andere Konsequenzen. Nach dem Tag, als unsere Schränke kontrolliert worden waren und Ntombi mit meiner grünen Wolle und meinen grauen Stricknadeln herumgefuchtelt hatte, kommunizierte meine Mitbewohnerin noch weniger mit mir. Ich war besorgt, nicht so sehr, weil ich die Gemeinschaft mit den Mädchen vermisste, sondern weil sie mich mieden, was eine Abnahme meines Kontingents an UNU zur Folge hatte. Es hieß, mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht. UNU erforderte ein Minimum an Interaktion, um die obligatorische Gegenseitigkeit zu gewährleisten. Offenbar verfügte das Radio der Erstklässlerin jetzt über mehr UNU als ich. Es machte Klick, die Mädchen sprangen freudig auf und begannen zu tanzen. Ich sinnierte über eine existenzielle Frage und fühlte mich überlegen, da die französischen Existenzialisten über ähnliche Belange nachgedacht hatten, laut der Information, die Bougainvillea uns zukommen ließ. Meine Frage lautete, was war mit Radios und anderen Dingen, die die Menschen glücklich machten? Dinge, die man mit dem Geld kaufen konnte, das man verdiente, wenn man einen guten Job infolge von exzellenten Schulleistungen hatte. Stellten Sie UNU dar? Baba Mukuru zum Beispiel, der ein schönes Zuhause und viele schöne Dinge hatte, besaß unbestreitbar viel mehr UNU als mein Vater. Hieß das, dass Cynthia, die einen dickeren Umschlag mit Taschengeld erhielt und ein Radio besaß, das traurige junge Mädchen aufspringen und zu lauter Musik tanzen ließ, über mehr UNU verfügte als ich? War es das eigene UNU, das einen Besitztümer erwerben ließ, oder erwarb man UNU, wenn man bereits etwas besaß? Wenn man kein UNU hatte, war man dann dem Untergang geweiht? Denn wie sollte man sich anderen gegenüber erkenntlich zeigen? An diesem Punkt verstand ich es allmählich. Für die weißen Mädchen lagen dickere Umschläge als unsere in Miss Platos Geldkasten. Die ganze Welt wollte mit ihnen in Austausch treten. Sie mussten also mehr UNU besitzen. So resonierte ich, bis mir klar war, dass materielle Überlegenheit ein Weg zu UNU war. Ich verbrachte mehr und mehr Zeit damit, mir jedes Wort in jedem Text, jedes seltsame wissenschaftliche Zeichen und Symbol, sogar die Reihenfolge der britischen Monarchen einzuprägen. Die dritte Klasseprüfungen fanden statt. Ich begann, mich meinem Ziel zu nähern. Ich war spitze, überholte Seema, Ntombi und Tracy. Meine Fähigkeiten hielten im vierten Jahr an. Ich arbeitete noch härter, in der Überzeugung, dass mein Ziel erreichbar war. Im dritten Trimester des mittleren Reifejahrs lief sogar Bougainvillea gehetzt herum und murmelte Zitate aus der vorgeschriebenen Prosa. Ich habe kein Mitleid. Ich habe kein Mitleid. Je mehr sich die Würmer winden, umso mehr verlangt es mich, ihnen die Eingeweide herauszureißen. Es ist ein moralisches Zahnen. Auch ich hatte Kapitel aus Sturmhöhe für die Prüfung in englischer Literatur auswendig gelernt. Doch ich machte mir Sorgen, dass ich mehrere Sätze vergessen und deswegen nicht länger perfekt sein könnte, sondern auf Paraphrasieren ausweichen müsste. Drei oder vier Tage vor der Prüfung wandte ich meine Aufmerksamkeit den geforderten Zitaten aus dem vorgeschriebenen Drama Romeo und Julia zu. Gedankenverloren fummelten meine Finger im Klassenzimmer an meinem Pult herum, während ich hinausschaute zu den Bergen und lautlos die ersten Zeilen von Romeos Monolog rezitierte. O sie nur lehrt, die Kerzen hell zu glühen, wie in dem Ohr des M ein Rubin. so hängt der holden Schönheit an den Wangen der Nacht. Es tat gut, sich solche Schönheit vorzustellen. Meine Finger berührten zuerst das Chemielehrbuch, dann die Bücher für Geschichte, Geographie und Biologie. Gebannt von dem Bild, das die Worte heraufbeschworen, träumte ich davon, Teil dieser opulenten Schönheit zu sein und brauchte Minuten, um zu merken, dass das gesuchte Buch nicht an seinem Platz war. Ich wandte mich stattdessen den Eigenheiten des mediterranen Klimas zu und schwor mir, am Ende der Hausaufgaben danach zu suchen. Da ich mein Gedächtnis so gut trainiert hatte, fiel es mir jetzt leicht, mir schnell etwas einzuprägen. Einen Tag vor der Prüfung hatte ich den Shakespeare noch nicht wiederholt, da das Buch noch immer fehlte. »Wer hat mein Buch genommen?« rief ich verzweifelt. Das Klassenzimmer war voll, weil gleich die Lernstunde anfangen sollte, aber kaum jemand achtete auf mich. Mein Blut kochte und trieb mich wie eine Dampfmaschine zu dem Mädchen, das auch in meinem Zimmer schlief. »Wo ist es?« »Was?« Ntombi kritzelte im Lärm der Klasse fieberhaft Notizen für Geographie, blickte auf eine Textseite, deckte sie ab und schrieb Schlüsselworte auf ein Blatt Papier. »Mein Buch! Wo hast du es hingetan? Ich will es!« Tracy und ein paar weiße Mädchen starrten mich an. Ich holte Luft, um noch einmal zu fragen. Ntombis Augen funkelten wie Sternenlicht. »Ruhe bitte!« Sandra, die Aufsichtsschülerin, stand in der Tür. »Bitte, arbeitet weiter«, wies sie uns an. Und Pulte wurden zum letzten Mal aufgeklappt und geschlossen, Seiten raschelten und Füllfederhalter kratzten über Papier. Ich behielt meine schreckliche Verzweiflung für mich, bis die Lernstunde vorbei war. Dann unternahm ich Schritte, um sicherzugehen, dass ich in englischer Literatur bestehen und auf die Bühne gehen und meine Trophäe entgegennehmen würde. Es war ein Akt, der mit dem Risiko eines schwarzen Punkts belastet war. Denn Miss Plato stürzte sich auf jede, die zu spät in die Halle kam, wo wir nach dem abendlichen Lernen die Freizeit verbrachten. Mein Ehrgeiz bewertete die silberne Trophäe höher als die Kupferplaketten, von denen ich bereits zwei besaß, sodass ich trotz Miss Plato bei meiner Entscheidung blieb. Nach der Lernstunde blieb ich zurück, angeblich um die Fenster zu schließen. Ein Angebot an die Aufsichtsschülerin, unterbreitet mit einem strahlenden Lächeln, wie es die meisten Europäer damals gern sahen. Ich schloss zwei oder drei Fenster mit der langen Eisenstange, an deren Ende sich ein Haken befand. Schließlich waren Sandras Schritte nicht mehr zu hören und der dunkle Korridor draußen war menschenleer. Sofort lief ich zum nächsten Pult, klappte es auf und kramte fieberhaft in den Büchern, um seinen Inhalt zu überprüfen. Als ich nichts fand, klappte ich es wieder zu und ging zum nächsten. Als ich zu Ntombis Platz kam, schlug mein Herz hohl. Hoch die Klappe. Meine Hand tauchte hinein, zog ihr Federmäppchen und ihr Lineal heraus. Mehrere Male durchsuchte ich das Fach, fand nur ein Exemplar des Stücks, ihr Name Ntombi Seto Mlanga, Klasse 4a, Young Ladies College of the Sacred Heart, war ordentlich innen auf den Einband geschrieben und fest unterstrichen. In drei weiteren Tischen fand ich ebenfalls nichts. Der vierte war Bougainvilleas. Dort, versteckt zwischen den Seiten des 4a-Übungsbuchs, das sie für Latein benutzte, lag mein Shakespeare, komplett mit Anmerkungen. Ich hielt ihn in meinen schweißnassen Händen und setzte mich zitternd. Ich wollte Bougainvillea nicht den Rang streitig machen. Es war schwer zu verstehen, warum jemand so etwas tat. Insbesondere, warum eine Europäerin jemanden wie mir so etwas antat, da ich Sturmmützen und Schals für unser aller Sicherheit strickte. Ich erfuhr erst Jahre später, was geschehen war. Die Prüfungen fanden statt. Ich verzichtete jetzt auf Fisch in weißer Soße mit Brokkoli, denn mir war übel vor Anspannung. Wenn ich die mittlere Reife nicht bestand, könnte Baba Mukuru beschließen, mich nicht mehr zu unterstützen. Dann wäre mein Leben vorbei, nur 4 Jahre nach der wundersamen Wandlung, als mich die Nonnen im Konvent aufgenommen hatten. Als ich in der großen Halle an einem flachen Tisch saß, der sich nicht aufklappen ließ, um Betrug zu verhindern, stellte ich mir zum Trost vor, ich stünde auf der Bühne und alle würden jubeln und klatschen. Da wären Baba Mukuru und Mai Guru, zwei stolz strahlende Verwandte. Baba und Mai, geölt und glänzend extra aus dem Dorf geholt. Zwischen diesen beiden extrem zu schwanken, übte einen schrecklichen Druck auf mich aus. Ich war ständig erschöpft. »Noch 10 Minuten«, rief Schwester Catherines sanfte, aufmunternde Stimme gegen Ende jeder Prüfung, obwohl es mir immer schien, als wären erst 10 Minuten vergangen. Ich beendete keine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit und wusste, dass ich Baba Mukuru nie wieder im Leben in die Augen schauen konnte. Ich lag unglücklich im Bett und sah vor mir, wie ich schmachvoll ins Dorf zurückkehrte und mir Mais boshaften Trost anhörte.
»Hast du geglaubt, du könntest es, Tambuzai? Glaubst du, dass andere, die es nicht getan haben, es nicht schaffen konnten? Es fällt auf dich zurück, nicht wahr? Jetzt, wo du es nicht geschafft hast, weißt du, wer dein Vater ist.«
Ich hatte größere Angst vor dem Scheitern als vor allem anderen, und die Vorstellung von Mais sarkastischer Sympathie schmürgelte meine Zunge mit Panik. Einen Monat nach Beginn des ersten Trimesters der 5. Klasse, ich erinnere mich, dass es ein Tag nach einem Gewitter war. Der Schauer hatte Staub und Rauch weggewaschen und die Blätter der Rosensträucher um das verrückte Pflaster glänzten in der funkelnden Luft. Wandte sich Schwester Emmanuel bei der Versammlung an die 5. Klasse und wies sie an, sich vor dem Speisesaal einzufinden. Wir scharten uns im 1. Stock in einer nervösen Gruppe zusammen, während für die anderen Schülerinnen die 1. Unterrichtsstunde begann.
»Sie kommt! Sie kommt!«
Das war Tracy, die atemlos Ausschau hielt. »Poppo! Poppo!« machten Schwester Emmanuels eckige Absätze auf dem grauen Linoleum, als sie auf uns zukam. Ernst hielt sie einen großen braunen Umschlag in der Hand.
»Mädchen, eure Prüfungsergebnisse sind da«, sagte die Direktorin, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Tag und ein ganz gewöhnliches Ereignis.
Sie fasste mit der Hand in den Umschlag. Sie tauchte mit dünnen Papierstreifen wieder auf. Sima, Angela, Bougainvillea, Tracy und Tombi. Feuchte Hände nahmen die Zeugnisse entgegen. Meine Hand schloss sich um das Papier, das mir die Nonne reichte. Es war leicht. Um die Kosten niedrig zu halten, die anfielen, um Millionen Teenager auf der ganzen Welt zu informieren, ob sie die mittlere Reife bestanden hatten oder nicht. Aber von so schwerwiegender Bedeutung. Tracy hüpfte mittlerweile auf und ab und umarmte Bougainvillea.
»Ich habe 6 Einser«, schrie meine Klassenkameradin.
»Glückwunsch, Tracy.« Schwester Emmanuel nickte und gestand endlich ein, dass es eine besondere Gelegenheit war, indem sie nahezu lächelte.
»Schäm dich«, erwiderte Bougainvillea. »6? Was ist passiert? Aus dem ein oder anderen Grund habe ich gedacht, dass du 8 Prüfungen geschrieben hast, mein Mädchen.«
Dann hielt Bougainvillea Tracy auf selbstgefällige Weise lächelnd ihr eigenes Zeugnis unter die Nase. »Englisch, englische Literatur«, sie gingen die Liste durch und verglichen.
»Achtung, Mädchen«, rief die Direktorin. »Ihr könnt eine Viertelstunde hierbleiben. Dann wird Miss Plato läuten. Danach müsst ihr leider wieder in den Unterricht.«
Die Direktorin schaute auf meine Faust, in der sich das Papier in Schweiß auflöste. Die Schwester sah mich aufmerksam an.
»Bis dahin werden hoffentlich alle den Mut gefunden haben, sich die Ergebnisse anzusehen. Ich glaube, sie sind nur in sehr wenigen Fällen so unerfreulich, wie man es befürchtet.«
Dann schritt sie davon zu ihrem Büro, den Kopf erhoben und gerade, erfreut über die Resultate eines guten Jahres von einer der intelligentesten Klassen, die der Konvent seit seiner Gründung aufgenommen hatte.
»Schaut!«
Das waren Tombi, denn bei einer so wichtigen Gelegenheit wie dieser war Groll weniger wichtig als während der letzten Jahre.
»Schaut!«
Sie hielt ihr Zeugnis hoch.
»Vielleicht habe ich Tracy geschlagen. Hey!«
In ihrem Tonfall schwang eine zufriedene Herausforderung mit. Ich blickte auf die Liste von Einsern, die nur von 1, 2 und 1, 3 unterbrochen wurde.
»Stellt euch vor, vielleicht auch Sima!«
Angesichts so großer Gedanken blickte sie zufrieden drein. Dann jedoch wandte sie sich ihrem innigsten Interesse zu.
»Und du, Tambu? Wie hast du abgeschnitten?«
Mir drehte sich der Magen um. Mir war so schlecht, dass ich nicht antworten konnte. Ich wusste nur, dass die Schwester mich angesehen hatte, als sie die Bemerkung über die kleine Zahl von unerfreulichen Fällen gemacht hatte. Der lange kritische Blick der Nonne und ihr teilnahmsloser Ausdruck bedeuteten, dass ich dieses Jahr eins der bedauernswerten Mädchen war, deren Ergebnisse schlechter als erwartet waren. Ntombi saugte laut und mürrisch Luft durch die Zähne.
»Hab ich dir meins nicht gezeigt? Na los, das ist nur fair, zeig her!«
»Hey, wie hast du abgeschnitten?« Tracy hüpfte zu uns. Im Augenblick ging sie nicht auf den Boden, sondern ein paar Zentimeter darüber, wo sie in unkontrollierten Sprüngen vorwärts hüpfte wie auf einem Trampolin.
Ntombi vergaß mich und wandte sich unserer Mitschülerin zu, das Gesicht angespannt und erwartungsvoll.
»Und was?« fragte sie sofort.
»Sechs Einser, hast du gesagt?
Und was?«
»Also, ich habe fünf, deshalb zähle ich nicht«, sagte Bougainville ja affektiert gedehnt. »Ich habe gewusst, dass ich diese schnulzige Liebesgeschichte Romeo und Julia hätte lesen sollen. Also, ihr sechs Einser-Frauen, ich bin die Schiedsrichterin. Ihr zeigt her, ich zähle bis drei, okay? Ihr zeigt euch, was ihr habt. Eins, zwei, drei.«
Tracys streifiges Haar fiel über Ntombis Zöpfe, als die beiden Fünftklässlerinnen sich gegenseitig auf die Hände schauten, um zu sehen, was die andere vorzuweisen hatte. Ich ging den St. Ignatius-Flur entlang in unser Zimmer. Aber Ntombi und Tracy konnten mir leicht folgen und ich schwenkte zurück in die Halle und kletterte die Feuerleiter hinunter. Es war keine gute Route, denn die Stufen waren schmal und aus Metall und schnitten in die Fersen. Aber sie würden mir nicht nachkommen. Und wenn doch, dann langsam.
Wohin?
Ich lockerte meinen Griff um das Papier, damit es sich unterwegs zu einem sicheren Ort nicht vollends auflöste. Der Ort musste sicher, aber nicht zu weit entfernt sein, da die erste Stunde des Tages Religionsunterricht war, woran teilzunehmen die fünfte Klasse verpflichtet war. In 0, nichts war ich im Klassenzimmer, wohin die anderen Mädchen erst in letzter Minute kommen würden. Ich setzte mich an meinen Tisch und strich das zerknüllte Papier glatt. Mehrmalige Lektüre war nötig, um mich zu vergewissern. Als ich mich überzeugt hatte, konnte ich es nicht fassen. Und alle Kraft wich aus mir und ich sackte nahezu ohnmächtig an meinem Tisch zusammen.
»Typisch«, beschwerte sich Tracy eingeschnappt, ich weiß nicht wie viele Minuten später.
Sie, Bougainvillea und Ntombi standen um mich herum, während die fünfte Klasse auf Pater O'Shea wartete.
»Schaut sie euch nur an. Man lege ihr ein Stück Butter in den Mund und es schmilzt nicht.«
»Einen guten Morgen euch allen«, sagte eine helle Männerstimme in der Tür. »Wie ich höre, habt ihr gerade Neuigkeiten erfahren, die den Morgen für einige von euch zu einem besseren machen als für andere.«
Die Mädchen hörten auf, sich auf Grundlage der Zettel, die sie vor kurzem erhalten hatten, die eigene Zukunft zu prophezeien und gingen zu ihren Plätzen. Ich war froh, dass der Pater da war. Ich war noch immer benommen. Nur in meinem Kopf brodelte es vor Leben wie in einem gefegten Lagerraum voller Kakerlaken. Tracy war wütend, weil sie nicht die besten Noten hatte. Sie war zudem neidisch auf meine 7 Einser und die 1 2. Und das machte sie zusätzlich wütend. Wie würde Mai reagieren, wenn sie von meinem erstaunlichen Erfolg erfuhr? Wäre sie neidisch und deshalb auf grobe Weise sarkastisch? Was wäre mit Baba Mukuru? Wäre er unwirsch und unerträglich wegen des einen Fachs, in dem ich nicht überragend war? War es das, was passierte, wenn man bekam, was man wollte? Überflutete es einen mit kompromisslosen, unbeantwortbaren Fragen?